Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Bretscher. Ich glaube, den meisten Zürcher ist das nicht bewusst, aber Zürich ist eigentlich recht eine literarische Stadt. Literarisch im Sinne von, da haben schon viele Schriftsteller gelebt oder sind da auf Besuch gewesen. Zum Beispiel der Goethe, der Georg Büchner, der Thomas Mann und der irische Schriftsteller James Joyce. Der Joyce hat insgesamt etwa 5 Jahre in Zürich gelebt, aber zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben. Also im berühmtesten Roman, Ulysses, hat er geschrieben, wo er den Ersten Weltkrieg in Zürich ausgesessen hat. Ulysses wird generell als eines der wichtigsten, aber auch eines der schwierigsten Bücher vom 20. Jahrhundert angeschaut. Selbst unter Englischstudenten wird bewundert, wer das Buch von Anfang bis Schluss gelesen hat und am Ende sogar noch eine Bachelor- oder Masterarbeit darüber geschrieben hat. Ulysses ist einfach so unglaublich dicht. Die Sprache, die Joyce braucht zum Schreiben, windet sich und ist vollgeladen mit Details, wo man sich einzeln damit beschäftigen muss, um etwas mit dem Plot anfangen. Der Joyce hat zu den frühen Schriftstellern gehört, wo moderne literarische Stilmittel wie der innere Monolog gebraucht hat, um seiner Erzählung einen direkteren Charakter zu geben. Theoretisch gesehen beschreibt Ulysses eine 24-stündige Odyssee im Leben von Leopold Bloom. Ein klein, aber auch wirklich nur ein klein, wie bei der Serie 24 Hours. Wenn man in Zürich eine Person sucht, die sich mit dem Joyce im Leben und Werk auskennt, gibt es da eigentlich nur eine Adresse.
Also Fritz Sandro heisse ich nicht. Und ich habe mich schon sehr lange mit dem Joyce abgegeben. Einfach so. Jetzt haben wir sogar ein Institut, wo eigentlich beruht auf dem, was ich früher gesammelt habe, unterdessen noch viel ausgeweitet. So, ja. Und mir hat es mal der Ärmel reingeknappt, Joyce. Und dann bin ich dran geblieben und hat mich abgelenkt. Und habe viel Kontakt gegeben. Und jetzt haben wir plötzlich eben durch glückliche Umstände vor 35 Jahren, hat man da das Zeug einrichten können.
Der Fritz Senn ist 91 und was er vorher gerade als das Zeug bezeichnet hat, ist die James Joyce Foundation im Strauhof in Zürich. Er ist der Leiter dieser Stiftung und übrigens weltweit wohl einer der grössten und profiliertesten Joyce-Kenner. Nur würde das über sich natürlich nie sagen. Der Fritz Senn in seinem Büro besuchen bedeutet, in eine Welt einzutauchen, die in Zürich von den meisten unbemerkt ist. In der James Joyce Foundation sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Büchern zum Thema Joyce enthalten. First Editions, Übersetzungen in verschiedene Sprachen, Analysen. Und mit drin der Fritz Senn, der jede Woche Lesegruppen anbietet, wo Woche für Woche die zwei wohl schwierigsten Bücher von der englischen Literatur lesen und analysieren. Ulysses und am Joyces zweiter grosser Werk, Finnegan's Wake. Zum Ulysses von vorne bis hin lesen, brauchen die Gruppe jeweils 3 Jahre. Bei Finnegan's Wake sind es, hebt euch fest, ganze 11 Jahre.
Was ist es eigentlich, was Sie so fasziniert am Werk von Joyce?
Ja, was ist es? Man weiß so seine eigenen Motive nicht. Also irgendwie hat es eingehängt, das hat mich fasziniert. Eben was die Sprache kann. Und ich habe ein relativ gutes Gespür für das. Ich weiß das, ich habe ein paar, 2,5 Qualitäten und mit dem bin ich durchgekommen im Leben. Hat mir immer Freude gemacht, das herauszufinden. Man findet auch immer etwas. Es appelliert an so eine Art Forschungstrieb. Also man geht in Estland, das ist eine alte Truhe oder so etwas. Etwas zu entdecken, nicht? Das ist ganz schön und immer sich abgeben, Schwierigkeiten. Es ist dann einfach ein bisschen Lebensersatz geworden, weil man etwas, sich eben abfahrt auf etwas bin. Ja, dann kommt man irgendwie durch. Nicht? Es gibt schlimmere. Ich sage ja immer, habe ich ja bei Ihnen sicher auch gemacht. Am Anfang gebe ich immer meine Zigarettenwarnung durch. Nicht? Das Zeug ist nicht lebensgefährlich, aber es könnte süchtig machen. Und das ist auch etwas. Oder so. Und das kann man ja dann nicht erklären. Es gibt einfach Schlimmere. Also, Heroin ist wahrscheinlich nicht so gut und hat mehr schlechte Nebeneffekte.
Ja, das ist Joyce harmloser.
Da der Nebeneffekt ist eben, dass unschuldige Leute einmal da zu mehreren Dingen hineinkommen und da kommen sie auf die Schiefbahn.
Zigarettenwarnung hat der Herr Sen tatsächlich auch bei unserer Lesegruppe ausgesprochen, wo ich vom englischen Seminar aus einen Kurs bei ihm mitgemacht habe. Meistens erzählt er in diesen Treffen auch Anekdoten aus seinem Leben und wie er eigentlich zum Joyce gekommen ist. Ehrlich gesagt haben es mir persönlich die Geschichten fast mehr angetan als der Joyce selber. Nicht für ungut, Mr. Joyce.
Ich war so ein verlorener Student. Verloren, einfach weil man keine Anleitung hatte. Das ist früher ist man ganz auf sich gesehen. Das System ist einfach da. Seminar hat man noch nicht können. Niemand hat, jetzt ist viel mehr. Jetzt ist es total kanalisiert. Das ist wieder das andere. Und habe dann von Germanistik auf Anglistik gewechselt. Dann ist es ein bisschen ehrlicher. Dort kann man nicht so abstrakt reden. Stimmt auch nicht mehr, aber dort noch. Und das gemacht. Und dann hat er mal im Pro-Seminar eine Studentin hat etwas über eben den Dad gemacht. Und ihr Professor, Straumann ist das gewesen, das war ein Literaturprofessor im englischen Seminar, der hat dann über den Joyce geredet. Er war der letzte gewesen, der letzte Akademiker, den Joyce noch gesehen hat, wo der auf Zürich kam, 1940 im Winter. Ist er zurückgegangen und hat ihn noch interviewt. Also das ist das letzte Interview und hat ihn noch gekannt und so. Und hat ein bisschen darüber geredet und alles. Und ich hatte den Namen schon gehört und dachte, ja gut, dann schaue ich auch ein bisschen. Haben wir da die Kurzgeschichten schenken lassen. Ja, ist recht. Und dann im Austausch. Damals war es natürlich einfach Englisch, ist in England gewesen, andere Jahr. Da bin ich auch gewesen. Man hat wenig Geld gehabt. Also ich hätte nicht können viel umreisen. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt gibt es da den Autor, der mit Zürich ein bisschen verbunden ist. Hat ein Buch geschrieben, das sehr schwierig ist. Das habe ich schon gewusst. Dann dachte ich, jetzt schaue ich mal, ob mein Englisch gut genug ist. Also, angelehrt Englisch natürlich, Sekundarschule. Und habe das gekauft. Es hat auch geheißen, das Buch war ein bisschen anrichtig gewesen, dort im Buch. Und das hat es sonst nicht gegeben. Also das ist nicht wie jetzt, wo man alle. Und habe das einmal gekauft und angefangen. Und bin irgendwie reingekommen. Ich weiß nicht mehr, was ich verstanden habe. Wahrscheinlich sehr wenig. Es hat ja keine Anleitung gegeben. Aber ich habe mich irgendwie durchgewurschtelt. Mit habe mir dann gerade noch ein Slang-Dictionary gekauft. Und bin sogar ganz kurz mal auf Dublin, so eine Exkursion, wo ich schon ein bisschen gewusst habe, wo die Sachen sind. Ich weiß nicht mehr wie. Also, und dann hat mir das Spass gemacht. Ich bin dann zurück, habe dann sogar noch einiges etwas komplizierter angefangen. Und das auch da gemacht. Und dann hat das Leben zugeschlagen, Heirat, Stelle. Ich war dann Ding gewesen, Korrektor. Und das war so ein Brotberuf, gewesen, langweilig. Und ich hatte in der Freizeit habe ich dann eben ein bisschen Joyce gemacht und geschaut, was es gehört hat, jetzt sehr wenig gegeben.
Aus dem Fritz Sen seiner Faszination heraus ist dann ein ganzer Lebensweg entstanden. Zu dieser Zeit hat es, wie er sagt, noch nicht viele Publikationen zum Joyce gegeben. Das heisst, es hat international nur einen kleinen Zirkel von Joyce-Kennern gegeben. Und der Herr Sen ist nach dies nach mit diesen Leuten in Kontakt gekommen, zum Beispiel mit dem Clive Hart und dem Frank Budgeon. Der Zirkel ist kontinuierlich gewachsen. Man hat sich fleissig gegenseitig Artikel zum Thema geschickt. Aber der Herr Sen hat irgendwann gemerkt, dass der Briefverkehr für die Kommunikation wahrscheinlich nicht die beste Lösung war.
Ich habe immer gefunden, das ist nicht so praktisch, weil hier und da hat man etwas weggeschickt und plötzlich kommt das zurück und die haben nicht mehr gewusst vorher. Ja, könnte man doch ein bisschen besser machen. Und habe dann meinen Freund, Clive Hart, der ist in England, gesehen und gesagt, da sollten wir so ein Bild oder etwas haben. Und sagte, ja, das ist kein Problem, machen wir mal. Und hat dann etwas rausgegeben. Damals noch vervielfältigt. Und das haben wir dann, wie ich genannt, Awake Newsletter. Mhm. Und das hat man dann denen verschickt. Wo und das ist dann immer weitergegangen. Und das heisst, dass ich dann als Amateur ja nicht, plötzlich so Netzwerke ein bisschen hatte. Und dann hat einer aus Tulsa, Oklahoma, ich habe keine Ahnung, wo das ist, gesagt, er will etwas machen, ein Joyce Quarterly. Also, und ob das uns in den Weg kommt, dann nein, natürlich mache ich etwas anderes. Und so hat er das gestartet. Und ich bin dann von Anfang an einfach dabei gewesen. Das ist jetzt eigentlich das Organ. Es ist jetzt über 50 Jahre alt, nicht? Und so. Und ich bin und das hat natürlich geheißen, dass man. Ich habe dann viel so kleine Beobachtungen gemacht und alles hat man gemacht. Dann hat man plötzlich ziemlich viel Publikationen gehabt. Und die Amerikaner, die sind ja furchtbar beeindruckt von Publikationen, vor allem wenn es viel sind. Und so. Und da habe ich eine eigenartige Stelle gehabt, also als Amateur, nicht. Aber doch schon mit drin oder so. Und das hat dann zu sehr viel geführt. Es ist, hat dann auch dazu geführt, dass ich mit dem Quartal ist dann mal Zürich. Damals viel natürlich auf Zürich kam. Mhm. Nicht nur, weil es eine schöne Stadt ist, und auch in der Mitte von Europa, sondern die Amerikaner haben viel Geld gehabt. Der Dollar war 4,32 Franken. Und das war so. Und wenn es 31 ist, dann ist das auf der Frontseite gestanden. Also ein Amerikaner war wohlhabend da einfach. Nicht? Dann sind sie gekommen. Jetzt ist eben der gekommen, ein junger Professor. Und dann haben wir gemerkt, dass wir beide im nächsten Jahr in Dublin wären. Und dann hat man gesagt, da könnten wir noch ein paar andere beiziehen. Plötzlich haben wir gesagt, am Morgen am wahrscheinlich, dann machen wir doch mal ein Symposium, grossspurig. Und hat das dann auch mal angekündigt. Es war auch ein bisschen kompliziert und alles. Und das haben wir aber gemacht. Und dann hat man das erste Symposium, First International James Joyce Symposium. Das hat man dann gemacht in Dublin 67. Da sind etwa 80 Leute gekommen, über zwei Tage. Und wir haben es gelacht. Die Tiere haben gelacht über uns. Wir sind da komische Freaks. Und dann hat man so eine internationale Gesellschaft gemacht und das hat sich jetzt bewährt. Also jetzt gibt es jedes zweite Jahr gibt's ein Joyce Symposium. Das letzte ist in Antwerpen, das nächste Jahr wird in Dresden, das ist etwa 26. Das ist jetzt Bestandteil von der Weltordnung oder so. Und das ist mir ganz kleine, also so. Und darum ist es noch, auch mir hat es Freude gemacht, ich habe damit Kontakt gehabt. Hat mir auch geholfen, über schwierig, wenn man auf etwas abfährt, ist das gar nicht schlecht als Ablenkung. Mhm. Hoffentlich verstehen Sie nicht, von was ich rede. Mhm. Ja, so hat sich das ergeben. So bin ich immer eigentlich dabei gewesen, aber doch nicht drin.
Zum Glück hat sich die Choice-Forschung ausgeweitet und weiterentwickelt, seit den Zeiten, wo der Fritz Senn angefangen hat. Heute wissen wir recht viel über sein Leben und Arbeiten. Und auch einiges über die Zeit, die der Joyce in Zürich verbracht hat. Aber fangen wir am Anfang an. Der James Joyce ist 1882 in Dublin auf die Welt gekommen. Er ist in einer Familie aufgewachsen, die ursprünglich vermögend, im Laufe seiner Jugend aber immer ärmer geworden ist, bis zur tatsächlichen Armut. Seine Ausbildung war sehr katholisch geprägt und er ist in eine Schule gegangen, die ihre Schüler eigentlich auf ein Leben als Priester vorbereitet hat. Und am Joyces Leben war damit nicht ungewöhnlich gewesen. Irland war Ende 19. Jahrhundert prägt von weit verbreiteter Armut und einem grossen Einfluss der katholischen Kirche. Der Joyce hat schon früh gegen all das angefangen zu rebellieren. Er hat noch, wo er in der Schule war, seinen katholischen Glauben abgelegt und 1902, als er 20 war, hat er beschlossen, von Irland wegzugehen, um eine schriftstellerische Karriere zu verfolgen. Er ist zuerst nach Paris zum Medizin studieren, weil er das Gefühl hatte, ein Arzt hat viel Zeit, um nebenbei noch zu schreiben. Aus dem ist dann aber nichts geworden. Er ist nochmal zurück nach Dublin, unter anderem auch, weil seine Mutter schwer krank war. 1904 hat er es dann wieder gewagt. Und das Mal ist er nach Zürich gegangen.
Und hat dann offenbar irgendeine Agentur eingespannt. Und alles, was wir wissen, ist, dass die ihm ein Telegramm geschickt hat, soll auf Zürich gehen, an die Berlitz-Schule. Und dann ist er dann gekommen. Unterdessen hat er eine junge Frau kennengelernt. Die ist vom Westerwelland gekommen, die hat in einem Hotel geschafft. Er hat sie offenbar angesprochen und die haben sich verliebt und die ist dann mit ihm gekommen. In eine ganz ungewisse Zukunft sind dann auf Paris gegangen, mit geborgtem Geld, nicht? Sind dann auf Zürich weitergefahren, sind auch im Oktober und sind dann vom Bahnhof rechts gegangen, nicht? Also rechts ist der billig, damals Industriequartier gewesen, so billig auch nicht mehr. Und ist dann in einem kleinen Hotel, hat heißen Gasthaus Hoffnung, das war neben der Silpost gewesen, altes Ding. Und ist dort abgestiegen, vor ein paar Tagen. Ist zu der Schule und die haben gesagt, wir wissen gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ob da etwas... Okay. Oder ob sie dann nicht haben wollen, was sie gesehen haben, ich weiß es nicht. Sie haben gesagt, aber wir haben etwas Interesse. Das ist übrigens auch noch, wenn wir jetzt so plaudern, das ist wohl das erste Mal gewesen, dass er und sie allein können sein. Denn in Irland wäre das nicht möglich, Privacy, das ist nicht möglich gewesen. Und das sind zwei Jahre, und er hat dann ganz stolz seinen Brüdern geschrieben, das ist da am Schluss von einem Brief auf Französisch, die Frivolsprache. Jetzt ist es passiert und hat dann ganz lustig noch geschrieben mit der Zeitformel, die hat er noch. Elle n'est pas encore vierge.
Okay.
Statt no more, not yet. Also, das finde ich noch ganz lustig. Und, ja. Offenbar war es wichtig. Und dann sind sie weiter auf Dresden, das ist Österreich. Und dort hat es eine Schule gegeben und die haben dann aufgenommen. Da war kurz noch im Pula. Das war natürlich alles Österreich damals. So. Und ist dann dort geblieben, als Sprachlehrer. Nicht? Mit seiner Frau. Also, geheiratet haben sie nicht. Geheiratet, so Sachen machen wir nicht. Er hatte aber zwei Kinder gehabt und hat dann Sprachunterricht gegeben und eben hat ihnen Dublin geschrieben.
Okay. Der erste Aufenthalt von Joyce in Zürich war zwar kurz, aber offenbar, aus welchen Gründen auch immer, in guter Erinnerung geblieben beim Joyce und seiner Partnerin, der Nora Barnacle. Sie haben dann übrigens 1931, also über 25 Jahre später, gleich noch geheiratet. Vorher haben sie sich aber ein Leben in Triest aufgebaut. Und das war nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde. Der Joyce hat zwar unterrichtet, aber er hat nur wenig Geld verdient. Und obendrauf hat er noch sehr viel getrunken, was auch nicht unbedingt geholfen hat. Aber er hat trotzdem weitergeschrieben. Und zwar an einer Serie von Kurzgeschichten über, wie es der Name der Serie schon verratet, Dubliners. Also verschiedene Leute oder Charakter von Dublin. Veröffentlicht sind die Geschichten erst 10 Jahre später geworden. Der Joyce hat bei allen seinen literarischen Werken sehr um eine Publikation ohne Zensur müssen kämpfen. Er hat in Triest auch an anderen Sachen geschrieben. Unter anderem an einer ersten Version von Ulysses.
Ja, und dann ist halt der Krieg gekommen. Und weil er Engländer, also Brit, war er Finn. Und er hat dann können weg, ich weiß auch nicht mehr wie, das war gar nicht leicht, mit dem Zug. Damals ist der Zug über Österreich gefahren, nicht? Er ist dann in die Schweiz gekommen. Offenbar in Feldkirch, das war die letzte Station, hat er mal gesagt, da hat sich das Schicksal entschieden. Was man jetzt weiß, vermutlich haben die, die so klar, im Krieg ist das noch schwierig gewesen, haben die wahrscheinlich alle aussteigen müssen. Und die österreichische Polizei hat dann noch geschaut, wer das ist und so. Er hätte also leicht können zurückhalten, wäre ich auf Zürich gekommen. Hat sich ja so ein bisschen ausgekannt, ist dann wiederum ins gleiche Hotel gegangen, also Dump, oder hat dann Döblin geheissen. Döblin, wieder Döblin ein bisschen. Und hat einfach den Krieg aussitzen. Der ist dann halt doch länger gegangen. Und so ist er dann erst 1919 zurück. Und so länger, und er war dann in verschiedenen Wohnungen gewesen. Zuerst in dem, also eben ein Lager, das ist jetzt ein ganz neues, ein riesiges Gebäude, das ist nicht mehr das gleiche. Er ist dann ins Seefeld gekommen, in ziemlich natürlich billige Wohnungen. Und von diesen 4 dort im Seefeld stehen nur noch 2. Es lohnt sich fast nicht mehr zu gehen. Eins war wirklich so zurückversetzt, wirklich ein Dampf, also ganz klein. Ist dann auf Locarno, weil es besser Klima war. Und dann hat er eben Geld bekommen und ist dann auf Zürich und hat dann den Ulysses wieder aufgenommen. Und da hat er einiges gemacht, in der Zentralbibliothek, so wie ich sehe und das. Und eben, es ist ihm besser gegangen, es muss irgendeine amerikanische Patientin vom Jung. Die muss ihm damals 1918 1000 Franken geben im Monat. Und das war sicher ein Riesengeld gewesen.
Die Patientin von Carl Gustav Jung hat Edith Rockefeller McCormick geheißen und hat es am Joyce ermöglicht, ernsthaft an Ulysses weiterzuschreiben. Interessant ist, dass am Joyce seine Werke mehrheitlich in Dublin spielt und das Leben in Dublin akribisch auseinandernimmt. Das fängt schon auf der allerersten Seite von Ulysses an.
Stately, plump, Buck Mulligan came from the stairheads, bearing a ball of leather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned, In tribio ad altare Dei. Halted, he peered down the dark winding stairs and called out coarsely, Come, Kinch, come up, you fearful Jesuit. Solemnly he came forward and mounted the round gunrest. He faced about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land, and the awaking mountains. Then, catching sight of Stephen Dedalus, he bent forward towards him and made rapid crosses in the air, gurgling in his throat and shaking his head. Stephen Dedalus, displeased and sleepy, leaned his arm on the top of the staircase and looked coldly at the shaking, gurgling face that blessed him, equine in its length, and at the light, untonsured hair, grained and hued like a pale oak. Buck Mulligan peeped an instant under the mirror and then covered his ball smartly. Back to the barracks, he said sternly. He added in a preacher's tone, For this, O dearly beloved, is the genuine Christine, body and soul and blood and owns. Slow music, please. Shut your eyes, gents. One moment. A little trouble about those white corpuscles. Silence, all.
In dieser Szene treffen zwei Welten aufeinander, die zumindest in den Augen der Kirche nicht zusammengehören. Der Buck Mulligan, ein Bürger von Dublin, rasiert sich am Morgen den Bart und benimmt sich dabei wie ein Priester. Er sagt ein Gebet auf Latinisch auf, das sonst ein Teil der Heiligen Messe ist. Aber soweit ich weiss, ist ein Morgenritual wie sich den Bart zu rasieren alles andere als heilig. Das heisst schon in den ersten Sätzen von Ulysses nimmt der Joyce die katholische Kirche auf Chippy, die in Irland so viel Einfluss auf das Leben der Leute hat. Ich glaube, man merkt auch schon in diesen ersten Zeilen, dass das Buch kein einfaches ist zum Lesen. Der Joyce verlangt seinen Lesern so einiges ab. Er benutzt hochkomplizierte Wörter und hält sich nicht wirklich an traditionelle Erzählformen, die den Leser durch eine Geschichte führen. Vor allem lässt er ständig Gegensätze ineinander krachen. Wir haben es gerade vorher gesehen bei der Szene mit dem Buck Mulligan, aber das Gleiche gilt auch für die Geschichte der Hauptfigur des Buches, Leopold Bloom. Das Buch heisst Ulysses. Der Vergleich des Odysseus mit dem Bloom liegt also auf der Hand. Nur ist der Odysseus ein Abenteurer und Held, während der Bloom ein unaufregender, durchschnittlicher, irischer Typ ist. Das beißt sich. Der Joyce hält der heroischen Geschichte vom Abenteurer Odysseus den unspektakulären Alltag von Bloom entgegen. Und das ganz bewusst. Schon in einem Brief, den er 1905 seinem Bruder geschrieben hat, hat der Joyce das Konzept vom klassischen Heldentum kritisiert.
Do you not think the search for heroics damn vulgar? I'm sure, however, that the whole structure of heroism is, and always was, a damned lie, and that there cannot be any substitute for individual passion as the motive power of everything.
Und man darf nicht vergessen, der Joyce hat Ulysses während dem Ersten Weltkrieg geschrieben, was dem Ganzen nochmal eine neue Dimension gibt. Das Buch will nicht nur einen alten griechischen Heldenmythos kritisieren, sondern auch einen Heldenmythos, der in der Kriegspropaganda vom Ersten Weltkrieg zelebriert worden ist. Auch wenn Zürich thematisch so gar keine Rolle spielt in Ulysses. Örtlich hat die neutrale Schweiz am Joyce schon erlaubt, unbehelligt als im Antikriegswerk zu arbeiten. So selbstverständlich war die Ausgangslage im Europa von 1914 nicht gewesen. Und am Joyce war das bewusst gewesen. Er hat auf keinen Fall als Soldat in den Krieg willen.
Ja, ich glaube, als er da Geld bekommen hat, nein, er hat Geld bekommen von einem Fonds zuerst. England. Und dann haben sie gesagt, da könnte ich eigentlich auch hier Soldat werden und in den Krieg gehen. Und dann hat er gedacht, ja, machen wir etwas, dann machen wir die English Players, tun ein bisschen kulturell etwas machen für die Leute. Hat vermutlich auch gehofft, dass man sein eigenes Stück aufführt. Und hat sich offenbar sehr reingeknüht. Und dann haben die ja in der Kaufleute, also gerade um die Ecke, haben die ja als erstes The Importance of Being Earnest aufgeführt. Und er war so der Business Manager und die haben dann vom englischen Konsulat haben die ein paar Schauspieler oder rekrutiert, die das gemacht haben. Und dann ist eben das passiert, dass im Anschluss wahrscheinlich an der Öffnung oder so, hat ein Schauspieler, der Konsulat angestellt war, hat wahrscheinlich eine Spesenrechnung gehabt. Muss man sich als Dandy von Moskau, muss man sich ja ein bisschen anziehen. Und irgendwie sind die aneinander geraten. Und hat der Joyce da, glaube ich, bedroht oder so. Und der Joyce ist dann zum Bezirksgericht gegangen und hat gelockt. Und der Streitwert war, glaube ich, etwa 25 Franken gewesen. Mehr als jetzt natürlich. Und dann hat es wirklich ein Ding gegeben. Und bis dann aber wirklich ist der andere schon lange weg gewesen und so. Und der Joyce, also, wo ja unerbittlich war, hat dann den Namen von dem Karl, hat er geheißen, hat er dann im Buch hineingenommen. Hat er viele Namen von der Gegenseite und der Anwalt hat er dann ins Buch hineingenommen. Oder so.
Also hat Zürich doch ein paar Spuren hinterlassen beim Joyce. Und das auch abgesehen von einem gerichtlichen Zwischenfall. Ein paar zürichdeutsche Wörter wie «Sechseleute» und «Böck» haben sie übrigens auch in Finnegans Wake geschafft. Und der Joyce hat einmal nach einer Augenoperation ein Gedicht namens «Bahnhofstrasse» geschrieben. Aber über den Alltag von Joyce im Leben in Zürich weiss man gar nicht so viel, wie man vielleicht meinen will.
Weiss man auch etwas über das Leben von der Familie in Zürich?
Eigentlich auch nicht so. Ich weiss nicht. Es ist einmal im ersten Symposium hat man den Sohn von Joyce, der hat in Zürich gelebt, also eine lange Zeit, eingeladen. Und dann hat es einmal geheißen in den Zeitungen, er würde etwas über seinen Vater schreiben, aber ganz unwahrscheinlich. Ich habe dann seine Frau schon mal hierher gekommen und gesagt, nein, aber vielleicht würde er reden. Und wir haben dann so mal so einen leichten Plan gehabt, dass ich das immer tue, was sie mit mir jetzt machen. Mhm. Der wäre übrigens nicht so angenehm gewesen, muss ich auch noch sagen. Ich nehme jetzt mal an, ich bin angenehm.
Ja, auf jeden Fall.
So. Dann haben wir eben überlegt, darum habe ich nicht drauf gedacht, ja, was fragt man ihn? Mit dem Werk hat er gar nichts zu tun gehabt. Aber ich dachte, wie ist das gewesen? Hat er, wenn er geschrieben hat, er müsse ruhig gewesen oder hat er gespielt mit euch? Also wie ist er da? Aber das ist nie dazu gekommen. Also das,
Eins steht fest. Trotz dem grossen Alkoholkonsum hat Joyce während seiner Zeit in Zürich an seinem monumentalen Werk Ulysses geschrieben. Und er hat es dann auch geschafft, Ulysses als Serie in einem amerikanischen Magazin zu veröffentlichen.
Es hat so eine Publikation gegeben, Little Review, wo die einzelnen Kapitel, wie es damals gewesen sind, ja, sind rausgekommen. Und eins, das dritte, hat die, da ist nochmal der Blum, Gertie McDowell gesehen und eben masturbiert. Und das ist natürlich ziemlich stark. Da hat irgendein erboster Vater gesehen, dass seine Tochter und junge Frauen, man muss immer behüten vor all diesen Sachen, ist dann vor Gericht gekommen, obszön. Und damit ist die Sache eigentlich gelaufen gewesen, dann obszön. Das hat man nicht können. Also, der Joyce, so wie die angelsächsischen Gerichte sind, hätte er keine Chance gehabt.
Also dann ist das Buch eigentlich so wie verboten worden, oder?
Ja, eben, aber er hat dann nicht. Und dann ist er auf Paris und dort hat ein amerikanischer Buchhändler mal gesagt, soll ich es machen, hat er das gemacht. Und in Frankreich ist es ein bisschen lockerer gewesen mit dem Gesetz und zudem ist ja Englisch und so. Und dann ist das so kompliziert mit vielen, er hat ja wahnsinnig in den Druckfahnen oder zugemacht, also Sachen, wo fast nicht alle sind. Nicht? Also, und hat dann alle Freiheiten gehabt. Und dann ist das halt in Frankreich rausgekommen, in Paris. Und ich erstaune immer noch, es war ja gross angekündigt. Es war ein teures Buch. Also, das hat, ich weiß nicht, hat nur 1000 gehabt. Nicht? Also, und das ist dann auch rausgekommen, am 40. Geburtstag. Und obwohl es sehr teuer war, hat dann so bald, es ist immer noch ein Rätsel, hat es dann so Rezensionen gegeben. Man kann sich vorstellen, was machen die innerhalb von ein paar Wochen mit so einem Buch. Aber es ist einfach eine Sensation, ein Skandal und ist dann eben sofort verboten worden.
Also überall?
Also in Englisch sprechenden. Ja. Also das Buch hat man müssen in Paris nur in dieser Buchhandlung kaufen und hat es mit heimschmuggeln.
Nach der Veröffentlichung des Buches 1922 ist Joyce und seine Familie in Paris geblieben und hat auch weitere Werke geschrieben. Und 1933 ist dann das Verbot vom Buch aufgehoben worden. 1940, am Anfang des Zweiten Weltkriegs, ist die Familie Joyce aber wieder zurück in die Schweiz geflüchtet. Und nur 1941, ein paar Wochen später, musste Joyce notfallmässig eine Darmoperation im Rotkreuzspital machen und ist kurz darauf aber gestorben. Er ist in der Kirche Fluenteren in einem einfachen Grab bestattet worden. Am Joyce seine Frau, Nora Barnacle, hat bis 1951 in bescheidenen Verhältnissen in Zürich gewohnt, bevor sie dann auch gestorben und neben ihrem Mann begraben worden ist. Wenn man am Joyces Grab heute besuchen kann, ist er aber nicht mehr das bescheidene Originalgrab, sondern es tut die Stadt Zürich 1966 errichtetes Ehrengrab mitsamt Statue vom lesenden Joyce. Jetzt mal Hand aufs Herz. Sind ihr das Grab schon mal besuchen? Ich meine, es liegt doch einer der bedeutendsten und berühmtesten Schriftsteller vom 20. Jahrhundert in Zürich begraben. Wobei, vielleicht können viele Leute auch einfach nicht so viel mit Gräbern anfangen. Wer den Joyce will erleben oder zumindest seine Bücher will erleben, ist beim Fritz Senn wahrscheinlich an der besseren Adresse. Zwischen dem Herrn Senn und dem Mr. Joyce hat es auch fast einen Überschneidungspunkt gegeben.
Also, als der Joyce gestorben ist, da bin ich wahrscheinlich in der Sekundarschule gewesen. Und da hat man nicht um etwas gesagt. Nicht?
Nein.
Ja, ja. Verantwortungslos. Ja, ja. Ja, ja.
Mhm. Also Sie hätten dann theoretisch noch miterleben können, auf der Straße
ja. Mal. Also ich warte ja immer, bis mich jemand fragt, öffentlich natürlich. Haben Sie den Joyce noch gekannt? Und dann kann ich sagen, not yet. Weil mir eine gute Geschichte noch nicht eingefallen ist. Nicht?
Aber er hat dafür ganz viele andere gute Geschichten zu erzählen. Das war es für diese Woche. Nach dem Sommer startet eine neue Lesegruppe für Ulysses. Wer Interesse hat, dort mitzumachen, meldet sich am besten direkt per E-Mail bei der James Joyce Stiftung an info@joycefoundation.ch. Ein spezieller Dank geht diese Woche an Dominik Scherz, der für diese Folge spontan, furchtlos und vor allem souverän ein paar Textausschnitte aus dem Joyce im Werk vorgelesen hat. Mehr Turicana gibt es auf meinem Facebook- und Instagram-Profil und wer keine Folge verpassen will, meldet sich am besten bei meinem Newsletter an auf www.turicana.com.